der ewig starke Gott, ein großer, großer Gott. Das, was ich jetzt mache, ist verhältnismäßig persönlich. Das liegt irgendwie in der Natur der Sache, dass es irgendwie nur Sinn macht, sich jetzt mit Liedern irgendwie auszudrücken, die auch das ausdrücken, was das Herz so hergibt. Und da geht es Claudia nicht anders als mir. In der Regel hören wir Lobpreissachen Englisch. Heute ist es etwas mehr Englisch. Ja, das ist also keine strategische Entscheidung, sondern schlicht und ergreifend. Die strategische Entscheidung für mich wäre eigentlich eher kein Englisch zu singen. Aber das ist eine andere Frage, ne? Machen wir jetzt hier nicht, ne? Okay, gut. Okay, nur dass ihr es wisst, was jetzt kommt. Okay. Gott ist König. Gott ist groß. Und wenn man jetzt irgendwie guckt in der Bibel, an welchen Stellen wird uns das sehr zugesprochen, wo berührt uns das sehr, so das Wesen Gottes, so ich will von Gottes Liebe singen, so, ne? Dann sind das eben diese Gesänge. Dann sind das diese Lieder. Dann finden wir ganz viel von der Anbetung Gottes in dem Psalm. Und ich hatte mal vor mehreren Monaten bin ich mal in einem Vortrag, Predigt, Ding drin gewesen und daran habe ich mich erinnert und habe gedacht irgendwie, ich glaube, es ist hier einfach das Angemessenste, dass ich jetzt nicht einfach hier die ganze Zeit von irgendwas rede, sondern dass wir das miteinander auch teilen durch die Lieder. Vier Dinge, vier Lieder. Gott lässt mich anbeten. Ich empfinde, dass Gott mir Identität gibt. Und ich empfinde, wenn ich mit Leuten arbeite, die als Christen unterwegs sind, so im Laufe der Tage, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte, dann ist das eine der wichtigen Dinge, die wachsen muss, dass meine Identität in Gott ist. Wer ich bin, sagt Gott. Und Gott allein. Das sagt nicht meine Vergangenheit, das sagt nicht meine Familie, das sagen nicht meine Lernerfahrungen, das recht nicht meine Noten oder was es noch irgendwie für komische Platzanweisungen in dieser Welt geben mag, sondern wer ich bin, das sagt Gott, Gott allein. Und indem er mir sagt, ich sag dir, wer du bist, sagt er gleichzeitig, ich bin dein Zuhause. Ich bin deine Heimat. Ich bin der Ort, wo du hingehörst. Die Heimatbilder sind ja sehr unterschiedlich. Der ein oder andere von uns findet es ja nett, irgendwie sich mit weißen Lackfolien einzurichten. Der nächste denkt eher an Bärenfelle und Dämmerlicht und komische Feuer auf Kerzen oder so. Ne? Also das ist ja unterschiedlich, wie wir so ticken. Ne? Aber es ist offensichtlich so, dass es etwas in uns gibt, das es berührt, wenn wir über Heimat nachdenken und wenn wir über Zuhause nachdenken. Und das Spannende ist, dass Gott sagt, ja, du gehörst zu mir. An meinem Küchentisch ist immer ein Platz für dich. Bei mir ist immer eingedeckt. In dem Lied, das wir gleich singen werden, das wir auch immer mal wieder singen, da ist das Bild der Sklaverei drin. Und das ist eins der Dinge, die mir die letzten Jahre so ein bisschen zugewachsen sind. Das ist ja unterschiedlich, mit welchen Themen man sich wann, wie beschäftigt. Ist dieses Thema Sklaverei, von dem ich empfinde, dass es ein ja sehr kraftvolles Bild ist und ein sehr deutliches Bild ist von so soll es nicht sein. So soll es nicht sein. Kein Mensch hat das Recht, einen anderen Menschen zu besitzen. Und die Schlüsselgeschichte im Alten Testament, die Schlüsselgeschichte des Volkes Gottes, bevor Jesus gekommen ist, die Schlüsselgeschichte schlechthin ist, wie Gott das Volk Israel, sein Volk, aus der Sklaverei in Ägypten damals rausholt und sie dann letztlich in sein Land bringt, an ihren Platz bringt, ihnen sagt, wo sie hingehören, ihnen zuweist, was er für sie denkt. In diesem Lied wird auch angespielt auf diese Szene und diejenigen von euch, die schon mal Kinderbibeln in der Hand hatten. Es gibt immer das Bild von dem Durchzug durchs Rote Meer. Ob das jetzt wirklich das Rote Meer war, sei mal dahingestellt, aber es gibt das Bild des Durchzugs durch ein Meer. Und da sieht man also, wie dieser Tross der Israeliten, ganz normale Leute, Menschen wie du und ich, durch eine unmögliche Situation gehen. Und dass sie Menschen sind wie du und ich, das ist eigentlich schon ein Wunder, weil gestern waren sie noch Sklaven. Gestern waren sie noch Herrschaften und Mächten und Gewalten ausgeliefert, von denen sie sich nicht freimachen konnten. Und heute gehen sie durch dieses Meer, das sich rechts und links von ihnen auftürmt, und sie gehen mitten hindurch. Es ist das zentrale Bild, das Gott seinem Volk gemalt hat, um zu sagen, das bin ich. Das ist kein Kampf, es ist ein Hindurchschreiten, es ist ein merkwürdiges Unberührtsein. Die gehen dadurch wie eine längere Wanderung. Aber sie gehen mitten durchs Chaos. Aber das Chaos hat mit ihnen nichts zu tun. Da kümmert sich Gott drum. Um das Chaos kümmert sich der König der Welt. Mich berührt dieses Bild. Und es gibt eine ganz kurze Szene im Neuen Testament, die mir das erste Mal aufgefallen ist bei der Verfilmung des Lukas-Evangeliums, wo ziemlich am Anfang der Geschichte Jesus was predigt und die Leute sind so sauer, dass sie ihn sich schnappen und sie wollen ihn eine Klippe runterwerfen. Also sie packen ihn und bringen ihn an den Rand des Dorfes, also ne, so ein Mob, der jetzt handelt. Ne? Wir haben ja inzwischen leider genug Bilder davon. Und sie bringen ihn an den Rand einer Klippe und dann heißt es im Lukas-Evangelium, er aber schritt mitten durch sie hindurch und ging in ein anderes Dorf. Und mich berührt diese Passage, weil sie etwas zeigt von seiner unfassbaren Macht. Derselbe, der das tut, wird sich 3 Jahre später dem Mob ausliefern, damit ich frei werde von allem, was mich hält. Damit ich frei werde. You unravel me. Lass uns das zusammen singen. Ich bin Gottes Kind. Und ich stehe im Sturm des Lebens. Ich habe zu tun, irgendwie das mit meinen Kindern auf die Reihe zu kriegen, mit meiner Frau. Die Bibel redet mal im Gleichnis vom vierfachen Acker von den Sorgen des Reichtums, von den Sorgen des Alltags und dem Betrug des Reichtums. Und das sind die beiden Dinge, die die Saat Gottes im Herzen ersticken. Und also wer in Deutschland lebt, der kennt beides. Die Sorgen des Alltags und den Betrug des Reichtums. Es gibt eine Verantwortung für meine Gemeinde, für seine Gemeinde, und ich weiß immer nicht so genau, welcher Gedanke eigentlich mir mehr Angst macht. Und dann gibt es so ein ständiges Verzweifeln, ein starkes deutsches Wort, über all dem, was eben nicht wird, über all die Impulse, die nicht im Herzen Wurzel schlagen, wo man merkt, ich merke, das müsste doch eigentlich da sein. Das müsste doch eigentlich vorhanden sein. Und dann Gottes Stimme. Der sagt, vertrau. Vertraue. Es ist nicht irgendeine Stimme. Es ist die des Allmächtigen. Ein Hammer, der Felsen zerschmettert, sagt Gott einmal, ist mein Wort. Es ist eben die Stimme des Königs der Welt. Und es ist die Stimme eines liebenden Vaters. eine kraftvolle Stimme und eine nicht nachtragende Stimme. Komischerweise, Tag für Tag für Tag, sieht er mich aufwachen und erwartet von mir meine allerbeste Performance. Als wenn ich ihn gestern nicht enttäuscht hätte. Als wenn ich gestern alles richtig gemacht hätte. Einfach weil er voller stolzer Liebe ist. Das lässt mich anbeten. Und in diesem Anbeten wächst in mir der Wunsch nach mehr Vertrauen, nach eben mehr Glauben, mehr Zutrauen in seine Möglichkeiten und seinen Charakter. Das ist ja beides. Das eine ist ja zu sagen, er kann, und das andere ist zu sagen, er will. Und dass beides in meinem Herzen zusammenkommt, dass da Vertrauen und Glauben wächst. Das Bild in dem nächsten Lied, das ist mir aus meiner Kindheit sehr vertraut. Das ist das Bild der aufsteigenden Flut. Und für mich, der ich aus einem Fenster bis an den Horizont gucken konnte und nicht so lange brauchte bis zur Nordsee. Ich bin damit groß geworden, dass immer irgendwelche doofen Touristen, meistens aus Hamburg, im Wattenmeer verpasst haben, dass die Flut schneller ist als sie selber. Und also Hamburg hätte heute mehr Einwohner, wenn sie das beachten würden, um das mal vorsichtig zu sagen. Und es ist das Angstszenario meiner Kindheit. Uns hat man das von der ersten Klasse an beigebracht, ne? Also 20 Meter höchstens von der Küstenlinie entfernt. Wenn du weiter weggehst, hast du mindestens eine Trillerpfeife dabei. Du weißt nie, wie schnell der Nebel kommt und so weiter. Das hat man uns von Anfang an beigebracht. Ich habe immer gesagt, wenn ich das den Süddeutschen erklären wollte, habe ich immer gesagt, ihr wisst doch auch, die Leute, die von den Bergen runterfallen, das sind doch auch nicht die Einheimischen. Dann haben sie alle genickt. Ne? Genau, so, also so, das ist, also meins war die Flut. Ne? Und wenn man da groß wird, und ältere Männer kennenlernt. Mein Vater war Tierarzt, deswegen in der Regel der Kontakt zu den Männern. Ältere Männer kennengelernt, die nie schwimmen gelernt haben, weil das Meer der Feind ist. Dann ahnt ihr so ein bisschen was von der Kraft dieses Liedes. Das Meer ist fürchterlich und es ist unwiderstehlich. Und jetzt in so eine Kultur, tatsächlich eine sehr ähnlich gestrickte Kultur, kommt Jesus und begegnet seinen Jüngern mitten in der Nacht im Sturm auf dem See. Mal ganz ehrlich, keiner von euch weiß, was das für ein starkes Bild ist. Ich weiß es, aber ihr könnt es mit mir teilen. Wir singen das jetzt zusammen. Das, was hier riecht, das ist nicht das Feuer Gottes, das gerade auf die Gemeinde gefallen ist, sondern das ist unser übernächster Nachbar. Und die gute Nachricht ist, es ist kein durchgebranntes Kabel. Okay, nur, dass ihr euch nicht wundert, wenn ihr zwischendurch was riecht, was hier eigentlich nicht hingehört. David, vielleicht die Gestalt in der Bibel, über die wir mehr lesen können als über irgendeine andere. Jesus ist schwierig da mit zu vergleichen. Der war vor 2 Jahren Thema in so einem Bibelprojekt, wie wir es jetzt haben. Und ich habe viel in der Auseinandersetzung mit der Person des David gelernt. Ein Liebhaber Gottes. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man David angeschubst hätte und gesagt hat, sag mal was von Gott, ja, dann wäre da pure Poesie rausgekommen. Ein Liebhaber Gottes. Ein richtiger Kerl. Also es gibt so ein paar Geschichten, so ein haariger Typ, ne? Also ein richtiger Kerl, ein Idiot, ein richtiger Idiot, ein König, ein Vorbild, eine Warnung. Und ich bete Gott dafür an, dass ich solchen Menschen in der Bibel begegne, dass das keine geglätteten Geschichten sind, dass da kein Filter vor ist, sondern dass ich mit all dem konfrontiert wäre, weil in dem, was ich da sehe, kann ich dann auch mir begegnen. Und merke ich, ja, also das mit dem Liebhaber Gottes und mit dem Idioten und mit der Warnung und mit dem Vorbild, das kenne ich auch irgendwie von mir. Ich kann da so viel lernen. Und ich kann so viel lernen über Gottes Charakter. Mich berührt es mal wieder. Was sagt das über Gottes Charakter aus, dass er einen solchen Idioten wie David so liebt? Was sagt das über Gottes Charakter aus? So ein Vollpfosten. Also ich meine ehrlich, also wie der Sachen gegen die Wand gefahren hat und mir sagt es, dass Gott sich betören lässt von Liebe. Er hat David gesehen und hat gesehen, dass David ihn hemmungslos liebt. Und das bringt Gottes Herz zum Schmelzen. Nicht, dass er nicht sehen würde, was der David für einer ist. Es gibt eine Geschichte gegen Ende der Lebensgeschichte Davids. Da sagt David, oh Gott, ne, ich will dir einen Tempel bauen. Und die Leute um David rum sagen, ja, mach das, ne, das ist eine super Idee und oh Mensch, das ist ja toll und so. Ne. Und dann kriegt der eine Prophet, der Gott da am dichtesten ist, kriegt ein Wort und sagt, nee, also ich will nicht, dass David mir das baut. Und die Begründung Gottes ist, dass er sagt, an Davids Händen klebt zu viel Blut. Ich will nicht, dass mein Haus mit David verbunden wird. Ich will das nicht. Es ist nicht so, dass Gott naiv ist. Es ist nicht so, dass er meine Schuld nicht sieht und meine kruden Wege nicht sieht. Und trotzdem schafft es im selben Moment, mich einfach zu lieben. In den letzten Monaten hören wir im Auto eigentlich nur noch eine CD. Das haben wir auch nicht so allzu häufig gehabt. Wir tauschen eigentlich sonst eigentlich ganz gerne. Und da ist nicht jedes Lied so wie das andere. Alle auf Englisch. Und dann ganz am Ende, 12 Lieder, ganz am Ende gibt es ein Lied, wo jemand singt, wie als wenn er David wäre. In der ersten Person gesungen. Und die Aussage dieses Liedes ist, dass er ein König ist, der doch eigentlich nur Gott anbeten will. Und wenn ich allein im Auto bin, dann höre ich ein bisschen lauter Musik. Und das war häufig in den letzten Monaten, dass ich immer wieder mal auf dem Weg nach Hause von irgendwem, irgendwas, dieses Lied so 3, 4, 5 Mal gehört habe. Hab dann auch manchmal so gedacht, hoffentlich beobachtet mich jetzt keiner dabei. Das fasst alles so gut zusammen. Ich bin kein König. Ich spüre Last. Ich bin kein Held. Und ich bin definitiv, das kommt in diesem Lied gleich vor, nicht so stark, wie ich mal dachte. Und was ich eigentlich nur will, ist doch Gott anbeten. Und was geschieht ist, dass Gottes Liebe sich Bahn bricht, dass Gottes Liebe durchkommt. Vielleicht ist das meine Lernerfahrung der letzten Jahre. Vielleicht eben das, was ich so in den letzten, vielleicht seit der Gründung in etwa, seit wir vor 6 Jahren mal gestartet sind, dass es eben um Liebe geht. Dass es zuerst vor allem und eigentlich nur um Liebe geht. Um Gottes Liebe geht zuerst und dann eben, was wir darauf antworten können. Und mich berührt das. Der alte David, singend wie ein Hirtenjunge, der er immer noch im Herzen war und irgendwie noch ist. Und in meinen sentimentalen Momenten denke ich, das bin ich auch. Einfach nur ein Christ, gepackt von Gott. Einfach nur ein Christ, gepackt von Gott. Und das ist manchmal ganz gut, wenn man von irgendwelchen wichtigen Treffen nach Hause fährt, wo man die halbe Welt gerettet hat. Es gibt einen Retter und der heißt nicht Sven. Das Lied kennt ihr nicht. Also Joachim kann das mitsingen und ich kann das mitsingen und alle anderen versuchen es einfach. Aber ihr müsst nicht, ihr könnt auch einfach nur zuhören. Ja, das ist das volle Evangelium. Gott ist gekommen wegen mir, nur wegen mir. Also vielleicht auch wegen dir, aber wegen mir ist er gekommen in Jesus und ist gestorben für meine Schuld. Und alles hat neu begonnen. Alles nochmal komplett resettet. Mein Leben, die Welt. Der Anfang des Neuen, der einmal die ganze Welt verändern wird. Die ganze Erde verwandeln wird. Der Himmel, der auf die Erde kommen wird. Der in meinem Herrn, in Jesus schon auf diese Erde gekommen ist. Und das fasziniert mich. Er ist wirklich der König der Welt und wohl dem, der rechtzeitig und frühzeitig keine Zeit verschwendet, seine Knie beugt und sagt, du bist König und ich bin es nicht. Du bist der, der sagen soll, was in meinem Leben gilt und ich bin es nicht. Und das ist ein Vorrecht, finde ich, dass ich mich zu ihm stellen darf. Dass da der König der Welt kommt und ich, kleiner Sven, darf mich einfach neben ihn stellen und sagen, ich gehöre dazu. Der ist Blut von meinem Blut. Und wenn ich dann so meine Endlichkeit sehe, ein Hauch, wie die Bibel das mal sagt, gegen seine Unermesslichkeit, dann ist das faszinierend. Wir lesen jetzt in den nächsten Tagen Texte, die uns anbeten lehren sollen, die uns zeigen sollen, er ist König und er zieht das durch. Dieser große Gott, er ist liebend, er ist gnädig, er ist mein Richter und mein Retter. Er darf als einziger sagen, was in meinem Leben Bestand hat und was nicht. Es gibt nichts wie ihn. Es gibt nichts wie ihn, es gibt niemand wie ihn. Es gibt nichts wie ihn. Die größte Liebe, die Menschheit jemals sah, das singen wir zum Abschluss meines Parts. Und dann wird Claudia ein Lied vorstellen, das werden wir dann mit ihr singen. Und dann singen wir nochmal ein Lied alle gemeinsam. Die größte Liebe, die Menschheit jemals sah, das für meine Schuld nahm sie auf sich Kreuz und Grab. Also, wie man Christ sein kann und keinen Bock haben kann, Gott anzubeten, immer mal wieder, so den Tag über, das Leben über, mit Herzen, Mund und Händen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Die größte Liebe, die Menschheit jemals sah. Das ist so unterschiedlich, was unsere Antwort zu sein hat. Und möchte ich bitten, dass du jedem von uns hilfst, nicht nach links und rechts zu gucken, sondern nach oben zu gucken und in sein eigenes Herz zu gucken. Gott, wir brauchen dich. Und wenn es irgendetwas gibt, was uns Hoffnung macht für Zukunft, für immer und immer und immer, dann bist das du. Du machst uns Hoffnung, was unser Herz angeht. Die Lasten unserer Schulter. Die Schatten in unserem Leben. Du bist das Licht. Danke, Herr. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe seine Augen auf dich. und schenke dir seinen Frieden. So segne dich Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.